Heute Morgen predige ich über Römer 7, Vers 14 bis 25. Römer 7, Vers 14 bis 25. Wir wissen ja, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht, was ich will, das führe ich aus, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz bei und erkenne an, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, das Vollbringen des Guten aber nicht. Denn nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will, das führe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also für mich, der ich das Gute tun will, das Gesetz gültig, dass das Böse bei mir vorhanden ist. Denn nach dem inwendigen Menschen habe ich Lust an dem Gesetz Gottes, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Innern widerstreitet und mich zum Gefangenen des Gesetzes der Sünde macht, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit meinem Innern dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Hier in Obertshausen gab es vor vielen Jahren, inzwischen muss man schon fast sagen Jahrzehnten, einen sehr berühmten Bürger, den erstaunlicherweise die meisten Leute nicht kennen. Wohnte in der Alexanderstraße, ein Professor Dirks. Er galt und gilt als der Vater des modernen Computers, also ein Mann, der auf dem Bereich der Elektronik Entscheidendes erfunden hat. Und ich will ein Beispiel von ihm erzählen, das habe ich schon mal erzählt, aber es passt genau hier in diese Situation. Als er seine Maschine, die er erfunden hatte, der Öffentlichkeit vorführte, arbeitete diese Maschine einwandfrei, aber alle Ergebnisse waren falsch. Es war sicher relativ peinlich. Die Maschine wurde dann schleunigst überprüft und es stellte sich heraus, dass bei der Überprüfung vor dieser öffentlichen Vorführung der Mechaniker zwei Drähte über Kreuz verlötet hatte, die andersrum gelötet werden mussten. Und so liefen alle Informationen irgendwie schief. Als dann diese zwei Drähte wieder ihre richtigen Lötpunkte hatten, arbeitete die Maschine einwandfrei. Dieser Professor war erstaunt über seine Maschine, über diesen Fehler, weil ihm schlagartig bewusst wurde, ganz ähnlich wie meine Maschine geht es ja mir selbst. Ich habe auch manchmal irgendetwas vor, was ich tun will, und in Wirklichkeit tue ich hinterher ganz genau das Gegenteil. Also meine guten Ziele erreiche ich keineswegs, sondern manchmal kommt was ganz anderes dabei heraus. Und er sagte, ich habe aber keine inneren Lötstellen, die man irgendwie anders löten könnte. Wer hat sozusagen mein inneres Programm durcheinander gebracht? Und da hat er viele Leute gefragt, er könnte auch zu ihnen gehen und fragen, haben sie das auch schon mal erlebt, dass sie irgendwas gewollt haben und hinterher haben sie genau das Gegenteil erreicht. Und eigentlich jeden, den er fragte, sagte, das habe ich nicht nur einmal erlebt, das habe ich schon ganz oft bei mir festgestellt, dass es so sein kann. Und er hat gefragt, wo kommt das her? Jeder von uns hat doch gute Ziele, warum erreicht er manchmal haarscharf das Gegenteil? Und er kam im Laufe von 2 Jahren ins Gespräch mit Christen in Frankfurt, besuchte dann dort einen Hausbibelkreis über einige Zeit und dabei wurde ihm klar, dass dieser innere Programmfehler eigentlich schon lange bekannt ist und in der Bibel den Namen Sünde trägt. Ich habe ja gerade vorgelesen, ich tue nicht, was ich will, sondern das, was ich hasse, führe ich aus. Und dann eigentlich ist es die Sünde in mir, die das Programm verdirbt. Er hat dann sein Leben Jesus anvertraut. Hier dieser Abschnitt endet ja weitgehend so. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Das heißt von diesem falschen Programm. Und dann heißt es, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich weiß nicht, ob dieser Professor noch lebt. Wenn, müsste er jetzt so hoch in den 80 sein. Er ist später nach Amerika ausgewandert. Mir geht es nur um ein Beispiel, ein verdorbenes Programm. Ich könnte noch viele Beispiele hinzufügen. Eines will ich sicher noch hinzufügen. Im Moment ist ja gerade von Eis die Rede. Das Eis sei geschmolzen oder getaut oder für Wale durchgeschlagen worden. Es gibt auch Eisberge und soweit ich weiß, ist da nur ein ganz kleiner Teil über Wasser und ein ganz großer Teil unter Wasser. Wenn nun der Sturm käme und würde an diesem Eisberg arbeiten und ihn versuchen, in eine Richtung zu treiben, aber die Strömung des Meeres wäre in der anderen Richtung, in welche Richtung würde er sich bewegen? Soweit ich weiß, würde er sich gegen den Sturm in der Richtung der Meeresströmung bewegen, einfach weil der größere Teil unter Wasser ist und da ist der größere Angriffspunkt, die größere Angriffsfläche, sodass er gegen den Sturm unter Wasser oder auch über Wasser sich bewegen würde. Unser Wille ist manchmal ganz ähnlich wie so ein Eisberg. Irgendjemand hat ein Ziel, das er ansteuert und das, was er erreicht, ist genau das Gegenteil. Ich denke an so eine Scherzformulierung von Mark Twain, die viele kennen oder auch nicht. Er sagte, es gibt nichts Leichteres, als sich Rauchen abzugewöhnen. Raucher können hier hören. Er sagte, das habe ich schon 100-mal gemacht. Ja, wo man merkt, wie sich dieser Eisberg eigentlich gegen den Sturm bewegt, weil da irgendetwas ihn treibt. Der Wille ist nicht frei und wir erreichen oft genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Oder nehmen wir ein Kind, das von seinen Eltern immer kritisiert wurde. Das ist ja eine beliebte Erziehungsmethode, immer zu kritisieren, Dinge ständig zu verbieten, Zuwendung nur bei Leistung eventuell. Und das Kind leidet darunter furchtbar. Und wenn es dann erwachsen ist, selber heiratet, sagt, ich werde das mal besser machen. Und wenn dann der Ehepartner da ist, der wird von A bis Z kritisiert. Wenn eigene Kinder da sind, die werden natürlich auch von Anfang bis Ende kritisiert. Und ich formuliere das jetzt ein bisschen scherzhaft. Lieber Ehepartner, bist du immer noch nicht glücklich, wo ich dich schon 10 Jahre kritisiere? Eigentlich müsstest du ja schon alle Fehler abgelegt haben, die ich an dir kritisiere. Ich erwähne das als Beispiel, was leider sehr häufig ist, dass jemand versucht, sich von einem Vorbild, das er hat, zu lösen, weil er feststellt, es taugt nichts. Und wenn man ihn 20 Jahre später wieder trifft, was macht er? Genau das, von dem er weiß, dass es nichts taugt. Nur, dass er es inzwischen rechtfertigt. Er sagt, ich finde, das ist mein Lebensstil, ich kann nun mal nicht anders und die Leute sollen sich damit abfinden. Könnte man tausende von Beispielen erzählen, wo Menschen genau das Gegenteil tun von dem, was sie wollen. Oder wo vielleicht einer der Elternteile Alkoholiker ist und das Kind sagt, das werde ich nie werden. Ich trinke nur ein bisschen Bier, aber ich habe immer die Kontrolle in der Hand, schon mit 12 Jahren. Und es dauert nicht, bis er 20 ist, dann hängt er in der Drogenszene drin. Obwohl er das ja nicht wollte. Viele Beispiele dieser und jener Art. Das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich hasse, das führe ich aus. Manche von Ihnen kennen Bücher von Sartre. Ich habe vor Jahren mal ein Buch gelesen, es hieß Im Räderwerk, wo er berichtet, wie eine Revolution gerade einen Präsidenten gestürzt hat. Dem wird jetzt ein Schauprozess gemacht. Ihm wird nachgewiesen, was er alles für gravierende Fehler und Unmenschlichkeiten begangen hat. Und er wird abgeurteilt. Und dann geht das Buch weiter und am Ende des Buches wird diesem revolutionären Präsidenten, der jetzt neu kam, wieder der Prozess gemacht von der nächsten Revolution, weil er im Prinzip genauso unmenschlich gehandelt hat wie sein Vorgänger. Oder denken Sie an Haiti, mit dem wir ja etwas verbunden sind durch unsere missionarische Schüre. Was haben die Leute gejubelt, als der Duvalier aus dem Land gejagt wurde und endlich fliehen musste mit 100 Millionen, die er mitnahm? Damals ging es dem Land viel besser als heute. Inzwischen haben sie, wenn ich mitgerechnet habe, schon den 3. Präsidenten in Folge. Das ist so eine Art Wanderpokal geworden. Und jeder stopft sich irgendwo seine Taschen voll und tut für das Land fast gar nichts. Das heißt, diesem Land geht es inzwischen viel schlechter als vorher unter diesem Diktator. Das Gute, das ich will, wir dachten, es würde jetzt gut werden, ist es nicht geworden. Oder denken wir an soziale Gesetzgebung in Deutschland. Ich kenne mich da nicht so furchtbar gut aus, aber ich denke an ein Beispiel, zum Beispiel Mietrechtverbesserung. Die Mieter bekommen immer mehr Schutz, finde ich nicht schlecht. Und was ist das Ergebnis? Keiner baut mehr Mietwohnungen. Oder kennen Sie irgendwelche Mietwohnungen, die gerade in Oberzhausen gebaut werden? Ich kenne immer nur Eigentumswohnungen. Ich will nur mal sagen, wo einfach Dinge ins Gegenteil umschlagen. Man versucht etwas Gutes zu erreichen und das Ergebnis ist manchmal das genaue Gegenteil. In Frankfurt gibt es eine sogenannte Frankfurter Schule, eine spezielle Art der Philosophie, die unter anderem mit Schuld ist an der Produktion des deutschen Terrorismus. Ich nenne solche Namen wie Marcuse, der allerdings jetzt in Amerika ist. Leute, die lehren, ihr müsst die gesellschaftlichen Schalen zerschlagen, damit der gute Kern frei wird. Und das versuchen die Terroristen schon seit Jahrzehnten inzwischen. Sie zerschlagen gesellschaftliche Schalen. Nur wird kein guter Kern frei, sondern es entsteht Chaos, weil diese Philosophie falsch ist. Hier steht, und das ist sehr hart, und die wenigsten Leute werden das unterschreiben, hier steht, ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt. Das sind 0%. Dem würde ein normaler Bürger nicht zustimmen. Der würde sich vielleicht noch zu einem Goethe-Zitat durchringen, wo es heißt, zwei Seelen wohnen in meiner Brust, ja, so eine gute und eine weniger gute, und die kämpfen jeden Tag miteinander. Aber hier steht, das sind nicht zwei Seelen, sondern es ist eine Seele, und von der heißt es, nichts Gutes. Ist die Frage, ob es eine Lüge ist oder ob Gott unter Gut was anderes versteht als wir selbst. Martin Luther sagte mal, das jetzt nicht wörtlich, aber dem Sinn nach, er sagte, es ist nicht so schwer, wie einen vermeintlich guten Menschen zum Glauben zu führen an Jesus. Nicht so schwer wie einen guten Menschen zum Glauben zu führen an Jesus, also einer, der moralisch Maßstäbe setzt und auch vertritt. Warum ist es so schwer, den zum Glauben zu führen an Jesus? Weil er sich mit diesem Guten gegen Gott behauptet. Er sagt, ich tue doch keiner Pflege was zuleide. Was brauche ich da noch einen Erlöser, der am Kreuz sein Leben gibt für mich, sein Blut vergießt und solche schaurigen Dinge? Brauche ich nicht. An der Stelle merkt man, dass dieses Gute offensichtlich mit dem Guten Gottes ziemlich wenig zu tun hat. Sonst müsste er schon haarscharf vor der Tür stehen. Es ist nur noch ein ganz kleiner Schritt sein, dass er zum Glauben an Jesus kommt. Aber meistens ist es genau das Gegenteil. Jeder von uns kennt gute Vorsätze, wenn er zum Beispiel irgendeinen neuen Posten übernimmt. Ja, wird befördert in seiner Firma oder zu irgendeinem Vertrauensposten gewählt. Und dann überlegt er, was werde ich alles tun in meinem neuen Amt? Und wenn er dann mal nach einem Jahr zurückschaut, was er getan hat, oft noch nicht 10%, und dann kann er oft schon glücklich sein, wenn er das erreicht hat von dem, was er tun wollte. Ja, wo ist der Rest geblieben? Wir hatten keine Kraft, das Gute, was wir erkannt haben, auch zu tun. Wie ist es bei Christen? Ist es da besser? Oder ist es auch so, dass sie viel Gutes erkennen und es doch nicht tun? Da gibt es ein Zitat von Kierkegaard, einem dänischen Philosophen und Theologen. Der erzählte mal was von einer Rede, die ein Gänserich an seine Gänse hielt. Er sagte, liebe Gänse, eine feurige Rede, kann ich jetzt nicht so. Wir sind Vögel und der Lebensraum der Vögel ist die Luft. Wir sollten also in Zukunft wieder fliegen und nicht so träge auf dem Boden rumwatschen. Und die Gänse, die waren begeistert, dass sie wieder mal erinnert wurden, dass sie Vögel sind. Und haben applaudiert und fanden ihren Gänserich ganz toll. Und als er mit seiner Rede fertig war, sind sie davon gewatschelt. Und der Kierkegaard vergleicht das mit der Wirkung einer Predigt und sagte, die Leute sind manchmal begeistert. Die sagen, genau das ist richtig, was der sagt. Und dann gehen sie nach Hause und es bleibt alles haarscharf, so wie es gewesen ist. Das heißt nicht, dass wir jetzt davon watscheln, das wäre eine Beleidigung. Aber der Lebensstil wird auch bei Christen oft sehr wenig verändert durch Jesus. Es ist erstaunlich, obwohl Jesus ja die Kraft hat, Dinge zu verändern. Ich könnte viele Beispiele von Christen erzählen, auch von mir, wo ich das gemerkt habe. Nehmen wir nur ein Beispiel. Wie viele Leute sehen ein, dass es wichtig wäre, Stille zu haben mit Gott und zu beten? Und dann überlegen Sie mal, welchen Kampf Sie führen, um zu einer Stille zu kommen im Laufe des Tages. Und wie oft die Stille so ganz schnell zusammenschrumpft auf fast gar nichts. Und die Arbeit alles andere füllt. Es ist so, wie wenn ich mit meinem Auto auf Reisen fahren wollte und ich hätte so viel zu tun, dass ich nicht mehr tanken könnte. So ähnlich ist das, wenn man die Stille mit Gott weglässt und nur noch arbeitet. Ein Christ, den ich sehr schätze, der sagte, es gibt bei Gott so einen Stufenweg nach unten, so eine Treppe, die nach unten führt, eine Erfahrungstreppe. Wenn man zum Glauben kommt, dann sagt man, ja, ich weiß, dass in mir nicht alles gut ist. Das habe ich gemerkt, da laufen doch einige Dinge schief. Aber da ist schon noch einiges Gute drin. Wenn man dann Jesus ein Stück länger kennt und er einem zeigt, wer man wirklich ist, und manchmal man vielleicht auch vor sich selbst erschreckt, dann kommt man so ein paar Stufen weiter nach unten und sagt, ich weiß, dass in mir nicht allzu viel Gutes ist und fast nichts Gutes ist. Und wenn Gott uns ganz nach unten führt, wo wir sagen, ich weiß, dass in mir nichts Gutes ist, dann ging es uns sehr gut. Denn dann würden wir alles nur noch von Gott erwarten und nichts mehr von uns selbst. Sein Stufenweg, jemand beschrieb ihn als die Höllenfahrten der Selbsterkenntnis. Ist ja nichts Schönes, eine Höllenfahrt ist nichts Schönes. Himmelfahrt klingt schon besser. Höllenfahrt heißt ein Abstieg, wo ich immer mehr erkenne, wer ich bin. Ich will ein Beispiel bringen von einem Freund, der eine Bibelarbeit gehalten hat. Er freute sich darüber, dass er das tun konnte und die Leute haben sich auch gefreut. Dann ging er auf den Parkplatz, der war unbeleuchtet, nachts. Und beim Ausparken hat er dann sein Nachbarauto so ein klein bisschen gerempelt. Irgendwo hatte das Auto eine kleine Beule drin. Ich sagte, na, so eine kleine Beule, was soll's? Es ist dunkel, mich sieht ja hier keiner. Fährst du weg? Und dann erschrak er furchtbar und sagte, eben hast du gerade noch eine tolle Bibelarbeit gehalten, die Leute haben sich gefreut und jetzt bist du bereit, nur weil es dunkel ist und es keiner gesehen hat, wegzufahren. Und dann hat er eben dann doch so einen Zettel an die Windschutzscheibe gehängt mit seinem Telefon und seiner Adresse und es später geregelt. Ich erzähle es nur als Beispiel, er erschrak, weil Gott ihm plötzlich zeigte, wer er ist im Innern. Und es passiert ab und zu bei uns, dass Gott uns zeigt, wer wir wirklich sind. Ein anderer Freund, der gerne predigt, kam nach Hause regelmäßig und hat sich mit seiner Frau gestritten, nach jedem Gottesdienst, während er vorher gepredigt hat. Und die Leute freuten sich, da kamen Leute zum Glauben. Das ist heute zum Glück nicht mehr so, er hat gemerkt, woran es liegt. Ich sage es nur, diese Gegensätze, das Gute, das ich will, tue ich nicht. Der Martin Luther sprach mal davon und sagte, es geht darum, an sich zu verzweifeln und Gott loben zu lernen. Es geht darum, an sich zu verzweifeln und Gott loben zu lernen. Das heißt zu merken, meine Möglichkeiten sind nicht die, die Gott ehren, aber Gott loben heißt zu wissen, er ist treu, er hält an mir fest, er ermutigt mich, er hilft mir durch Vergebung wieder auf die Beine und er verändert mich auch. Das finde ich gut. Ich habe vor Jahren mal eine ältere Dame abgeholt, die ich noch nicht kannte, in Offenbach am Bahnhof mit dem Auto hierher gefahren. Viele kennen sie inzwischen. Eine Dame, die Bertha Isselmann heißt, inzwischen Ende 80 sein müsste, fast blind. Und ehe sie aus dem Auto ausstieg und dann hier im Jugendkreis etwas sprach und auch bei Senioren, beteten wir im Auto. Und sie betete, Herr Jesus, bewahre mich vor mir selbst. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Herr Jesus, bewahre mich vor mir selbst. Das heißt, lass nur das, was von dir kommt, hindurchkommen und nicht das, was ich jetzt hier selbst stricken oder selbst von mir aus weitergeben würde. Genau darum geht es, denn Jesus hilft aus diesem Widerspruch heraus, er schenkt Wollen und Vollbringen. Nicht nur das Wollen und dass man feststellt, ich kann es nicht. Er ist bereit, Wollen und Vollbringen zu schenken. Philipperbrief heißt es mal, alles vermag ich durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich freue mich, das ab und zu mitzubekommen, wo ich merke, wo in einer Ehe zum Beispiel ein neuer Stil einkehrt. Oder wo jemand plötzlich anfängt, seine Zeit von Gott ordnen zu lassen, auch sein Geld, auch seine Moral, die er bisher hatte, von Gott verändern zu lassen, sodass eine wohltuende Ordnung einkehrt. Gott vermag Wollen und Vollbringen zu wirken, während wir nur Wollen haben. Wir sehen vieles ein, was gut ist, aber wir haben selten die Kraft, es wirklich zu erreichen. Jesus kann Dinge in Ordnung bringen. Er schenkt eine Einheit, die nicht zerbricht. Jeder Christ erfährt, dass er eine Doppelgestalt hat. Er merkt, wie Jesus ihm hilft, Dinge zu erreichen. Er merkt aber auch manchmal, wie er Dinge nicht erreicht, weil Jesus da noch nicht zum Zug kommen konnte. Jesus schenkt uns Einheit. Ich fasse das zusammen. Am Beginn stand das Beispiel von diesem Professor Dirks mit seiner eigenen Maschine. Wer hat das Programm verdreht in mir? Die Antwort war die Sünde. Das heißt, da ist eine Macht in mir, die mich hindert, das Richtige zu tun. Ich habe viele Beispiele gebracht und Sie könnten viele hinzufügen. Jesus ist bereit, als unser Erlöser eine innere Einheit zu schenken, das Wollen und Vollbringen geschieht. Am Anfang sicher oder auch später oft noch genug durch Vergebung, dass er da die Verbindung wieder schenkt. Aber auch, dass er Kraft gibt, das Richtige zu tun. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Er wirkt das Wollen und das Vollbringen. Und es wäre schön, wenn wir unser Lebensprogramm ihm anvertrauen und er es bestimmen und auch führen kann. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du unser Erlöser geworden bist. Hab Dank, dass es möglich ist, dich persönlich zu kennen. Hab Dank, dass du auch dieses innere Programm, das durch die Sünde entstellt ist, verändern kannst, sodass wir das wollen können, was du willst, und dass du auch vollbringen gibst. Wir demütigen uns vor dir, dass wir dir oft so wenig zutrauen und möchten, dass unser Leben dir gehört und auch zur Verfügung steht. Amen.